Buch Esra. Einmal Kapitel 1. Und im ersten Jahre Kores, des Königs von Persien, damit das Wort Jehovas aus dem Munde Jeremias erfüllt würde. Unser Thema in Esche war der Prophet Jeremia. Gewaltig. Also Kassetten sind ja sind dann da, ne? Bald. Damit das Wort Jehovas aus dem Munde Jeremias erfüllt würde. Erweckte Jehova den Geist Kores, des Königs von Persien. Und er ließ einen Ruf ergehen durch sein ganzes Königreich, und zwar auch schriftlich, indem er sprach: So spricht Kores, der König von Persien. Alle Königreiche der Erde hat Jehova, der Gott der Himmel, mir gegeben. Und er hat mich beauftragt, ihm ein Haus zu bauen zu Jerusalem. Eigenartig. Der letzte Perserkönig, Kores, er hat mich beauftragt, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Juda ist. Da dürfen wir gespannt sein, was da für Einzelheiten damals sich in den Weg legten oder den Weg bereiteten und was da für Vorbereitungen getroffen wurden und wie ich diese Berichte gelesen habe, da musste ich wieder sagen, unsere Bibel ist wieder maximal hochaktuell. Wenn wir hören, lesen und treuen Zeugen Bericht bekommen, dass für den jetzt dann gebaut werdenden Tempel und alle Vorbereitungen bis fast zu dem letzten Faden für die Priesterkleider und die Leviten ausgebildet werden und so weiter und alles genau vorbereitet wird, bis in die kleinsten Einzelheiten in Bezug darauf, dass das Gesetz des Mose ganz genau eingehalten werde. Damals war es jetzt Kores. Da war Israel selber nicht in der Lage. Und ich sehe es heute so, wie damals der Osten, so jetzt dann der Westen, dass es USA sein wird, der alles finanziert, was und eben das letzte Weltreich, das Gott in dieser Zeit der Zerstreuung Israels nun hat werden lassen, das Weltreich ist, das dann alles bestimmt, finanziert, sichert, weil dieses Weltreich der USA das kommende ist, um Israels Willen. Und damit in äußerster Kürze, in unheimlicher Schnelligkeit, alles gebaut und fast aus wie Pilze aus der Erde wachsen kann. Deshalb hat ja auch Gott diese an und für sich wunderbaren Naturgesetze in die Hände einer gottlosen Menschheit gelegt, wie Atom, Computer, Elektronik, Biologie und unheimliche Dinge, Raumfahrt und Tiefseeforschung und Manipulationsmöglichkeiten mit unendlich kleinen Dingerchen, Millionstel von Millimeter in der Hand des Menschen, von einem Augenblick zum anderen in weiß was für Kräfte verwandelt. Warum? Wieder, wie wir hier gelesen haben, damit das Wort Jehovas erfüllt werden kann. Denn Paulus schreibt ja für unsere letzten Tage der Gemeinde, Gott macht auch um unseretwillen eine abgekürzte Sache. Dass alles, was noch erfüllt werden muss, bevor die letzten 7 Jahre laufen können, es erfüllt werden kann. Und zwar nicht nur, wie geschrieben steht, weil es ja vorerst in menschlichen Worten, wenn auch Hebräisch und Griechisch geschrieben steht, sondern ich bin überzeugt, wenn es losgeht und die Dinge laufen, nicht nur sich überstürzend, sondern alles, was geschrieben steht für diese Vorendzeit, vor den letzten 7 Jahren, solange wir noch da sind, dass das nicht nur unheimlich rasch geht, sondern alle diese Dinge, die noch vorher geschehen müssen, gleichzeitig geschehen. Nicht mehr eine schön nacheinander, das da und dann das und dann das und dann das, sondern was geschrieben steht. Jesus sagt, für die Tage der Rache, für die 2 letzten 3,5 Jahre, sagt er, die hier geltende Abkürzung, wenn diese Tage der Rache, ja, während denen alles erfüllt wird, was geschrieben steht. Stellen wir uns vor, was steht alles geschrieben? Bleiben wir nur einmal dabei gerichtsmäßig und für Israel noch segensmäßig. Für diese 3,5 Jahre, für Israel in den ersten 3,5 Jahren und was da unter den Nationen alles läuft und noch aufgebaut wird, zusammengerafft wird, damit die zweiten 3,5 Jahre, die dann, wo dann Satan Vollmacht hat im Antichristen, wenn da alles erfüllt wird, und zwar voll erfüllt wird, was gerichtsmäßig und für Israel segensmäßig geschrieben steht, ne, dann merken wir schon, während den 2 mal 3,5 Jahren muss alles sich ineinander verflochten erfüllen. Erweckte Jehova den Geist Kores, des Königs von Persien. Und er ließ einen Ruf ergehen durch sein ganzes Königreich, und zwar auch schriftlich, indem er sprach, so spricht Kores, der König von Persien. Alle Königreiche der Erde hat Jehova, der Gott des Himmels, bitte, Jehova, der Gott der Himmel, Mehrzahl im Hebräischen, mir gegeben. Und er ist betont, hat mich beauftragt, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Juda ist. Eigenartige Situation. Und solches tut Gott immer wieder. Ja. Wir haben gesehen schon in früheren Betrachtungen, dass die Ablösung der Weltreise, wenn ich jetzt nur mal diejenigen von Osten nach Westen, von Babel über Persien, Griechenland, Rom, England, USA, alle diese Weltreiche hatten der Reihe nach nicht nur zu tun mit Israel, sondern direkt um Israels Willen sind die alle erstanden. Bitte babylonische Gefangenschaft und alles, was da Daniel und seine Freunde und da, was da geschehen ist mit Jerusalem und mit Juda und dann Persien. Tempel wieder aufbauen ist nur die letzte Phase hier. Griechenland, die Nachfolger Alexanders des Großen. Einer ist der typische Modellfall, Modellperson für den Antichristen, Antiochus Epiphanes, die Zeit der Makkabäer kommt dann, und dann kommt Rom, als Augustus römischer Kaiser war, war die Zeit erfüllt, dass Gott seinen Sohn sandte. England, zweimal hätten sie einen Judenstaat aufbauen können und sollen und haben versagt und Untreue geübt. Und Gott hat schon im äußersten Westen für das letzte, gewaltigste Weltreich gesorgt, um Israels Willen. Wer irgend unter euch aus seinem Volke ist, mit dem sei sein Gott, und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist, und baue das Haus Jehovas, des Gottes Israels. Er ist Gott in Jerusalem. Und jeder, der übrig bleibt an irgendeinem Orte, wo er sich aufhält, den sollen die Leute seines Ortes unterstützen, mit Silber und mit Gold und mit Habe und mit Vieh, nebst den freiwilligen Gaben für das Haus Gottes in Jerusalem. Ja. Befehl eines heidnischen Königs, aber so heidnisch war er nicht. Da war Ahasveros schon. Der die Esther zur Frau nahm und ein Nachkomme, dann war ja wieder auf dem Thron, das war also, da war die Mutter dann schon eine Israelitin. Die Esther war ja aus dem Stamme Benjamin, wie der Mordechai. Also ganz wunderbare Dinge. Da war dann ein Perserkönig, dessen Mutter eine Benjaminitin war. Und vielleicht ist dieser Chores der ein Enkel von der Esther ist. Also ich weiß das nicht jetzt genau, aber dass es so ist, grundsätzlich weiß ich. Vers 5. Und es machten sich auf die Häupter der Väter von Juda und Benjamin und die Priester und die Leviten. Aha. Das sind die drei Stämme, die in die babylonische Gefangenschaft abgeführt worden sind. Während 10 andere Stämme unter der Führung von Ephraim etwa 120, 130 Jahre vorher, vor Beginn der babylonischen Gefangenschaft für diese drei Stämme, waren die abgeführt worden in die assyrische Gefangenschaft. Es war so, bevor diese Reihe der Weltreiche begann, Babel im Osten bis USA im Westen, wie wir gesehen haben, war die Weltreichlage so, nicht Ost-West, sondern Nord und Süd. Das assyrische Reich, Weltreich, lag im Norden von Israel und Ägypten im Süden. Die Könige von Assyrien einerseits bedrohten Israel von Norden und die Pharaonen von Süden. Und nicht selten hatten der von Norden mit und der von Süden, der Ägypter, der Pharao mit dem König von Assyrien krachen, dann mussten sie durch Israel ziehen, nicht? Und so weiter. Das war die erste Ausgangslage, Kräftelage, Nord, Süd, Israel in der Mitte. Jetzt wendet sich das Weltreichgeschehen Ost-West, von Osten nach Westen. Und was kommt jetzt dann, wenn der Westen zur Weltherrschaft gekommen ist? Dann ist einer der weltbeherrschenden 4 Weltgouverneure der Amerikaner, einer in Ägypten, und einer in Syrien stationiert. Und der in Syrien ist der Antichrist. Und dann kommen die Kriege, der Krieg zustande zwischen den beiden Rivalen, dem amerikanischen Gouverneur. Das, also ich sehe es so, der Antichrist, wie ich immer wieder sage, mit dem Bewusstsein, was das heißt, Der Antichrist lebt schon, von dem die Schrift Zeugnis gibt. Er ist der Staatszugehörigkeit nach ein Amerikaner. Damals war er ein Grieche, aus dem äußersten Westen. Ein Amerikaner, dem Blut nach ein Israeliter, muss er, und der politischen und militärischen Lage nach im Norden von Israel in Syrien stehend.
Der Religion nach vermutlich ein Christ.
Wie?
Der Religion nach vermutlich ein Christ.
Aha, ja, wahrscheinlich ein großer Mann mit Vollmacht in der Ökumene. Alle Religionen zusammenfassen. Das ist sein Interesse. Ne? Also, genau. Juda, Benjamin, Levi. Warum die drei? Benjamin war nicht nur der jüngste der 12 Söhne Jakobs, sondern stammesmäßig, geografisch, ganz kleines Erbstück. Und zwar ganz eng anlehnend geografisch an das Gebiet von Judäa. Benjamin. Bei Levi ist ganz klar, Levi hatte den Tempeldienst in Jerusalem zu tun, in der Hauptstadt Israels und Judas. Also, und diese drei Stämme wurden dann zusammengefasst, genannt das Haus Juda, während die 10 Stämme, die später assyrische Gefangenschaft abgeführt worden sind, ja, über 100 Jahre bevor die 3 Stämme nach Babel abgeführt worden sind, ja, werden zusammengefasst Haus Israel genannt. Und nachdem die sich getrennt hatten, solange alle die Stämme noch im Lande ansässig waren, haben die ständig miteinander Krieg geführt. Das Haus Israel führte Krieg wieder das Haus Juda. Das Haus Juda führte Krieg wieder das Haus Israel. Also ganz traurige Dinge. Aber hier wunderbar. Und zwar Juda, Benjamin, Levi, um das Haus Jehovas in Jerusalem zu bauen. Na bitte. Und heute, was sind in der Hauptsache für Leute da? Was für Israeliten? Juden, Leviten, Benjaminit. So. Und von den anderen Stämmen sind anbruchsweise von allen Stämmen schon da. Ja. Als Angeld, und ich sehe es ja so, dass nach dem kurzen dritten Weltkrieg, wo USA die Weltherrschaft hat, ne, da wird einfach bestimmt, was jetzt geschieht, so wie hier damals der König von Persien verfügte, weil Gott ihm Vollmacht gegeben hat. Ja. Und der Beherrscher oder der oberste Disponent der USA, der dann die Dinge verfügen wird, das ist noch nicht der Antichrist. Der wird wie in gutem Sinne, ob er Katholik ist oder evangelisch, das könnte ich jetzt nicht sagen, er wird im guten christlichen allgemeinen Sinne seine Befehle begründen und unterstützen und durchführen. Und erst, wie war es ja, ne? Alexander der Große hat die Siege durchgefochten und hat das Reich gegründet, hat disponiert. Und dann sind 4 seiner Generale haben sich geteilt in seine Weltherrschaft. Und dann ist erst einer ein Nachkomme von den 4, war dann der Antichrist. Nicht? Also, das, was war, ist das, was sein wird. Das, was geschehen ist, ist das, was geschehen wird. Gilt heute mehr denn je wieder. Um das Haus Jehovas in Jerusalem zu bauen. Und alle, die um sie her waren, unterstützten sie mit silbernen Geräten, mit Gold, mit Habe und mit Vieh und mit Kostbarkeiten, außer allem, was freiwillig gegeben wurde. Und der König Kores ließ die Geräte des Hauses Jehovas herausbringen, welche Nebukadnezar aus Jerusalem weggeführt und in das Haus seines Gottes gelegt hatte. Aha. Gewaltige Dinge für damals, was da geschehen ist. Und so, was jetzt dann kommt, ist ja das, was so gerüchterweise schriftlich und auf dem ganzen Erdenrund in den Gemeinschaftskreisen und in Israel zur Sprache kommt, nämlich, dass Gott nächstens einen zweiten Auszug der Kinder Israel aus allen Nationen durchführen wird. Sie nennen das einen zweiten Exodus. Also Exodus aus Ägypten, Auszug aus Ägypten. Nicht? So. Und jetzt Exodus nach der Hitlerzeit. Aus allen Nationen, die Erstlinge und die ersten Gruppen und so weiter, die bis jetzt nach Israel gekommen sind. Aber das ist ein kleiner Anfang gegenüber dem, was Gott noch in Kürze durchführen wird. Und da haben wir in, habe ich das vielleicht gerade da? Ein ergreifender Bericht, da heißt direkt, ich schau, dass ich das nicht gerade zur Verfügung habe in meinen Notizen, da heißt direkt, die sagen zweiten Exodus, wo Gott dann alle Kinder Israel ins Land führen wird, und zwar mit der bezeichnenden, mit dem Hinweis, nachdem Gott Russland einen schwersten vernichtenden Schlag versetzt habe. Sie sagen nicht dritter Weltkrieg, einfach das. Bezeichnen das so. Ja. Das heißt, der Text beginnt so, ich werde zum zweiten Male, direkt heißt es, ich werde zum zweiten Male meine Söhne und Töchter, die Söhne Israels, sammeln und in ihr Land zurückführen. Also, ich blättere nochmal. Oh, das wäre schön. Das wäre schön. Aha. Da ist die andere still. Ah ja, genau. Wunderbar. Und es wird geschehen an jenem Tage, da wird der Herr noch zum zweiten Male seine Hand ausstrecken, um den Überrest seines Volkes, der übrig bleiben wird, loszukaufen aus Assyrien, aus Ägypten, aus Patros und bitte nicht aus Äthiopien, wie es da steht, sondern das Wort ist Kusch, Hebräisch, und Nimrod, der Ninive und Babel gebaut hat, nicht? Ist ein Kuschite, Sohn von Kusch. Und als zweite Parallele, wo auch steht, das ist vielleicht Jesaja 18, dann hätten wir es ja gerade. Jawohl. Jesaja 18, Vers 1. He, Land des Flügelgeschwirres, jenseits der Ströme von Äthiopien, welches Boten entsendet auf dem Meere und in Rohrschiffen über der Wasserfläche, geht hin, schnelle Boten, zu der Nation, die weithin geschleppt und gerupft, also zu Israel ist gemeint. Ja, was gibt's denn jenseits von Äthiopien für Ströme, nicht? unser Land von Flügelgeschwür. Da steht wieder, Land des Flügelgeschwirrs, jenseits der Ströme von Kusch. Kusch ist Syrien, Assyrien. Gibt es dort Ströme? Naja, Euphrat und Tigris, das sind die Ströme überhaupt in der Bibel. Und was ist denn heute für ein Gebiet jenseits von Euphrat und Tigris, vom Lande des Kusch? Naja, Russland und China, ihr Lieben. Ist dort Flügelgeschwür? Ne? Rohrschiffen, was sind das? Unterseeboote, bitte. Torpedoboote. Ja, die Dinge sind wunderbar, wenn wir da richtig sehen dürfen. Immer. Aha. Ja, bei Esra bleiben. Aber, jetzt, warte mal. Ah, wer das notieren will, dass hier Kusch zu lesen ist und nicht Äthiopien, der notiere 1. Mose 10, Vers 8 bis 12. Da sind die Söhne Hams aufgezeichnet. Nimrod war ein Sohn Hams oder ein Enkel, also ein Sohn des Kusch, ein Kuschite. Und dann heißt es noch, aus Elam und aus Sinear und aus Hamat und aus den Inseln des Meeres, das ist heute global dann, und er wird den Nationen ein Panier erheben und die Vertriebenen Israels zusammenbringen und die zerstreuten Judas wird er sammeln von den vier Enden der Erde. Und der Neid Ephraims wird weichen und die Bedränger Judas werden ausgerottet werden. Vers 15 noch. Und Jehova wird die Meereszunge Ägyptens zerstören. Also, dann darf ich nur noch, so gut ich kann, zu diesem zweiten Exodus Hand Gottes erheben, Hand ausstrecken, um den Überrest seines Volkes zum zweiten Mal, der übrig bleiben wird, loszukaufen aus all den Ländern. Da steht dann, und sie werden ausziehen aus diesen Ländern, Lahme, Blinde, Säugende, Schwangere, jede Sorte von Elend in langen Zügen auf Kamelen und Dromedaren und mit Sänften werden sie getragen. Warum? Weil Gott sich so inzwischen herrlich verherrlicht hat vor allen Nationen an Israel, ne? Dass jetzt auf einmal alle wie hier, bitte. Ne? Was fällt denen ein jetzt, sobald sie wussten, ah, da ist auch ein Jude, da ist auch ein Benjaminite, da ist auch ein Levite. Da sind sie gekommen und haben da ihre Schätze gebracht. Ne? Ja, so etwas. Das war einmal und so geschah es und so wird es jetzt dann sein. Ja. Ob wir noch da sind, ist die andere Frage. Ne? Danke, du, wie die Hest und die stellt, bist und ich nicht. Also, was ich da angeführt habe, das ist so wunderbar ergreifend, nicht? Und heute gar nicht denkbar und gar nicht möglich. Da müssen die Situation so sein, auf dem ganzen Erdenrund, wie es da hier steht, von allen vier Enden der Erde sammelt er sie, und zwar in dieser Weise. Das heißt, das sind die unzähligen Söhne Israel von den zehn Stämmen. Ne? Ja, bitte, bis die alle da sind und braucht es einen Platz da in Israel, ja? Dann wissen wir, da geht die Grenze, dann wird disponiert, die Grenzen Israel gehen bis an Euphrat und Tigris, und zwar von da bis da, bis an den Bach Ägyptens, und in einem Jahr ist die ganze Wüste in Fruchtgefilde verwandelt und so weiter, genügend Nahrung, genügend Wohnraum. Bitte Kassette wenden. Funktioniert dann plötzlich so, können wir uns gar nicht vorstellen. Deshalb diese technischen Mittel in den Händen einer gottlosen Menschheit.
Jesaja 27, Vers 5, 13. Da wird Jehova Getreide ausschlagen.
Aha, ah ja. Getreide ausschlagen, ja, von.
Ah ja,
bis an den Euphrat. Ja. Ja, danke. Vers 8. Und Kores, der König von Persien, ließ sie herausbringen unter der Aufsicht mit Redatz, des Schatzmeisters, also diese wunderbaren Schätze. Und dieser zählte sie dem Sesbazar, dem Fürsten Judas, da. Und dies ist ihre Zahl: 30 goldene Becken, 1000 silberne Becken, 29 Messer und. Aller Geräte von Gold und von Silber waren 5400. Das alles brachte Sesbazar hinauf, als die Weggeführten aus Babel nach Jerusalem hinaufgeführt wurden. Und dies sind die Kinder der Landschaft Juda, welche aus der Gefangenschaft der Weggeführten zurückkehrten. Ein jeder in seine Stadt, welche kamen mit Zerubabel, Josua, Jeshua, das heißt noch Jesus, der Name, Nehemia, Seraya, Relaya, Mordokai, kennen wir den? Der kehrte auch noch zurück. Ist das nicht herrlich? Zerubabel, ein ganz wunderbarer Mann. Zerubabel ist ein Siegelring an meiner Hand. Ein Wort von Zerubabel. Die Hände Zerubabels haben dieses Haus gegründet und die Hände Zerubabels werden es vollenden. Gnade, Gnade ihm. Ja, trotz allem Widerstreit. Zerubabel, der hohe Priester Josua, ist gemeint, ja, der dann Satan den schlecht hinstellt und dann rehabilitiert wird, buchstäblich. Nehemia, warum fällt hier der Name Esra? Weil Esra das Buch schreibt. Nehemia war der vollkommene Landpfleger. Esra war der vollkommene Schriftgesetzeslehrer, Schriftgelehrter. Das heißt, der eine, Esra, stellt Christus dar als den vollkommenen Schriftgelehrten und Nehemia Christus dar als den vollkommenen Landpfleger, der das Land Israel pflegt, Jesus Christus. Und was Jesus Christus für Israel als Landpfleger ist, nicht, ist er für uns, er wartet, er pflegt seines Leibes. Dann wird am Schluss von Vers 2 die Zahl der Männer des Volkes Israel. Hier werden sie Volk Israel genannt, obwohl es nur 3 Stämme sind von Israel. Wir machen den Sprung, Kapitel 2. Aha. Hat dann Notiz 3, Vers 2. Mhm. Ah ja, die werden dann wiederholt. So. Vers 36. Die Priester werden da aufgezählt, genau. Vers 40. Die Leviten. Nicht? Priester ist die höchste Klasse der Leviten. Priester, das waren dann die hohen Priester, die bis ins Allerheiligste hineintreten konnten. Die Leviten hatten nur ihre Dienste zu tun im Heiligtum und im Vorhof und in allen Städten aller Stämme Israels. waren die Leviten zerstreut als Rechtsanwälte und Schriftgelehrte und die das Gesetz, das Volk überwachten überall. Vers 42, die Söhne der Torhüter. Vers 43, die Netinim. Das sind ja, eine Anmerkung von besonderen Diensten im Hause Gottes. Schön ist Vers 55, die Söhne der Knechte Salomos. Die Knechte Salomos haben es offenbar nicht überlebt. Aber in den 70 Jahren Gefangenschaft in Babel, nicht? Das schrieb ja Jeremia, pflanzet Weinberge, bauet Häuser, verheiratet eure Töchter und so weiter, zeuget Söhne und Töchter für die 70 Jahre. Jetzt wunderbar, Söhne von solchen Juden, Leviten, die im Tempel von Salomo noch die wunderbaren Dienste getan haben. Also die Tempeldienstordnungen des Salomo, die großartigen. Da hat er immer so, sagen wir mal, 1000 oder 500, ich weiß nicht mehr, im ersten Monat so viel aus dem Stamm Juda. Besorgen die Weinberge, so. Und 12.000 aus dem Stamm so und besorgen das. Und. Alles ganz genau. Die Leviten, ihre Dienste im Vorhof, unter dem Volk und so weiter und. Ganz großartig. Und natürlich haben die Väter, die bei Salomo noch gedient haben, in dieser Herrlichkeit damals, ihren Söhnen nicht genug erzählen können. Die hatten ja Zeit gehabt da in Babel. Nicht? Was das war. Und jetzt da. Die Söhne der Knechte Salomos werden hier aufgezählt. Ist eine interessante Sache, die heute genauso wieder die Rolle spielt, nämlich Kapitel 2, ja, 2, Vers 59. Und diese sind es, die aus so und so hinaufzogen, aber nach Jerusalem. Aber sie konnten ihr Vaterhaus und ihre Abkunft nicht angeben, ob sie aus Israel seien. Dann werden die gezählt, die Söhne Barzillais, der ein Weib von den Töchtern Barzillais des Gileaditers genommen hatte und so weiter. Vers 62. Diese suchten ihre Geschlechtsregisterverzeichnisse, aber es wurde nicht gefunden. Und sie wurden von dem Priestertum als unrein ausgeschlossen. So war es damals und so geschieht es heute. Und der Tirsata sprach zu ihnen, dass sie von dem Hochheiligen nicht essen dürften, bis ein Priester für die Urim und die Tumim aufstände. Da war dann das göttliche Los, das Wort. Urim, Tumim, da wurde das Los geworfen in den Beutel da. Und das hat dann entschieden, ist dieser Mann, ist diese Frau eine Israelitin, ein Israelit oder nicht? Und Gott gab da im Los, werfen die Antwort. Urim, Tumim. Wir sehen es. Dann Vers 64, die ganze Versammlung insgesamt war 42.360. Er wird da genau gezählt in Israel. Immer ganz genau. Wort und Zahl Israel. Sehr schön. Außer ihren Knechten und ihren Mägden. Dieser waren 7.337. Knechte und Mägde, also, was da alles auf einmal da angeordnet wird, offenbar wird, wie Gott in seiner Treue alles aufbewahrt hat und alle hat am Leben erhalten und so weiter, was nötig ist, wenn der Tempel wieder gebaut wird. Dann da schön, Vers 65 bitte. Und sie hatten noch 200 Sänger und Sängerinnen. Noch die Russe kommen noch. Vers 70. Und die Priester und die Leviten und die aus dem Volke und die Sänger und die Torhüter und die Netinim wohnten in ihren Städten und ganz Israel wohnte in seinen Städten. Und jetzt Kapitel 3. Und als der siebente Monat herankam, wo haben wir auch so etwas gelesen? Bei Nehemia. Als der siebte Monat herankam, was ist da los? Das ist, beginnt ja die dritte Festgruppe. Beim Neumond des siebten Monats. Also jetzt, wo sie dann diesen Herbst, haben sie ja wieder Neujahr, nicht? Und zwar am 1. des 7. Mondumlaufes von ihrem Passa, an diesem Frühjahr. Liebe Geschwister, wie heute das alles in Israel funktioniert. Nicht? Genau. Nach Sonne, Mond und allen Bestimmungen Gottes. Das Wunderbare, dort heißt, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann, ihr erinnert euch uns, wir erinnern uns, vor dem Platze, der vor dem Wassertore liegt. Erinnern wir uns nicht, was dort dann Wunderbares geschah. Ein Bericht des Nehemia und hier ist es Esra. Und als der siebente Monat herankam und die Kinder Israel in den Städten waren, da versammelte sich das Volk wie ein Mann nach Jerusalem. Ah, wenn es soweit ist. Und Jeschua, der Sohn Jozadaks, und seine Brüder, die Priester und Zerubabel, der Sohn Jaltiels und seine Brüder, machten sich auf und bauten, ja, das war's zuerst, den Altar. Den Altar des Gottes Israels. Und wir, und wenn die Söhne Israels es nicht wissen, sollten, wissen wir, jeder Altar, den Gott hat erstellen lassen, stellt ja jeder auf seine Weise nichts Geringeres dar als die Liebe Gottes, wo man ermessen kann nach Maßen, nach Formen, nach Farben, nach Material, nach Standort in jeder Hinsicht. Bauten den Altar des Gottes Israels, um Brandopfer darauf zu opfern, wie geschrieben steht, in dem Gesetz Moses, des Mannes Gottes. Und sie richteten den Altar auf an seiner Stätte, denn ein Schrecken war auf ihnen vor den Völkern der Länder. Und sie opferten auf ihm und so weiter. Vers 4, Kapitel 3. Und sie feierten das Laubhüttenfest, wie es vorgeschrieben ist, und so weiter. Vers 5. Und danach das beständige Brandopfer und diejenigen der Neumonde, Opfer der Neumonde und aller geheiligten Feste Jehovas, eines jeden, der Jehova eine freiwillige Gabe brachte. Am ersten Tage des siebten Monats fingen sie an, Jehova Brandopfer zu opfern, aber der Grund des Tempels Jehovas war noch nicht gelegt. Und was haben sie schon gebaut? Den Altar, und schon an dem Platz, wo sie wussten, da gehört er hin. Für uns heißt das wunderbarerweise was. Sie stehen, alle die, die da bauen werden, den Tempel mithelfen, die stehen schon in der Liebe des Gottes Israels. War noch nicht gelegt. Und köstlich Vers 7, was man dann da alles erleben kann. Und sie gaben den Steinhauern und den Zimmerleuten Geld und Speise und Trank und Öl. Und was waren das für Arbeiter am Hause Gottes damals? Den Zidoniern, Zidon, und den Tyrern, Tyros, damit sie Zedernholz vom Libanon nach dem Meere von Jaffo brächten, gemäß der Vollmacht Kores des Königs von Persien anrie. Das heißt, alle jetzigen Feinde Israels, soweit Gott sie noch übrig lässt, die werden aufgeboten, da kräftig mitzuhelfen dann. Nichts zu machen.
Ach so, ich habe ein kleines Zitat aus israelischem Offenbach.
Ja, bitte.
Situation dazu.
Ja,
31. Mai
85. Komm gerade auch, Herr.
Auch interessant. Schlechte wirtschaftliche Nachrichten aus Israel. Minister Pat spricht vom Debakel. Die israelitische Wirtschaft befindet sich im ständigen Niedergang und steuert auf eine Katastrophe zu.
Halt, Moment. Das ist, wie ich vermute, in den Augen und den Gedanken der Juden das Schlimmste, was ihnen passieren kann. Finanziell am Boden zu liegen.
Das meinte Wissenschaftsminister Gideon Pat dieser Tage im Rahmen eines Treffens mit dem israelischen Verwaltungszentrum in Jerusalem. Minister Pat fügte korrigierend hinzu, wenn man das Wort Katastrophe ablehnen sollte, könnte man auch von einem Zusammenbruch oder einem Debakel sprechen. Weiter unten. Der Minister nahm auch Stellung zur erwarteten amerikanischen Nothilfe in Höhe von 1,2 Milliarden Dollar und meinte, dass keinerlei finanzielle Hilfe aus dem Ausland unsere Probleme lösen vermöge.
So, danke.
Noch eins. Das Interessante ist ja, dass wir sagen, dass wir Israel ein Landwirtschaftswunder erlebt haben.
Jawohl, ja.
Aber noch interessanter ist es, was ich fast nicht glauben kann, dass ausgerechnet der Rekordhalten Obst und Gemüse mit einer Teuerung von 512,1% das letzte Jahr. Und jetzt geht es, wie Sie da schreiben, noch tiefer hinunter.
Ja. Noch? Nehmen wir Vers 9, drittes Kapitel. Und Josua, hohe Priester, seine Söhne und seine Brüder standen wie ein Mann, um Aufsicht zu führen über die, welche das Werk am Hause Gottes taten. Also, auserwählte, fachkundige Leute aus den Leviten, die überwachen dann den Bau. Also wir lesen das nicht nur, so war es und nur, also ist gar nicht wichtig, das zu wissen. Nein, so wird es sein, noch viel genauer und noch viel wunderbarer. Vers 10. Und als die Bauleute den Grund zum Tempel Jehovas legten, ließ man die Priester in ihrer Kleidung hintreten. Aha. Also die haben schon, wenn der Grund zum Tempel gelegt wird, sind die Einzelheiten, also Kleider, nicht? Und was sonst nötig ist an Material für die Opfer und alles, was die Vorschriften des Mose verlangen, alles schon da. Nicht? Ließ man sie in ihrer Kleidung hintreten mit Trompeten und die Leviten, die Söhne Asas, mit Zimbeln, um Jehova zu loben, nach der Anweisung Davids, des Königs von Israel. Und sie hoben einen Wechselgesang an mit Lob und Dank dem Jehova. Denn er ist gütig, denn seine Güte währt ewiglich über Israel. Und das ganze Volk erhob ein großes Jubelgeschrei beim Lobe Jehovas, weil der Grund zum Hause Jehovas gelegt wurde. Viele aber von den Priestern und den Leviten und den Häuptern der Väter, den Alten, welche das erste Haus gesehen hatten, weinten mit lauter Stimme, als vor ihren Augen der Grund zu diesem Hause gelegt wurde. Viele aber erhoben ihre Stimme mit freudigem Jauchzen, und das Volk konnte den Schall des freudigen Jauchzens nicht unterscheiden von der Stimme der Weihe des Weinens im Volke. Denn das Volk erhob ein großes Jubelgeschrei und der Schall wurde gehört bis in die Ferne. Soweit für heute. Wir dürfen dann ein wunderbares Kapitel ansehen, wenn das andere geregelt ist. Das gibt dann ein Thema auf dem Wege, wie sie von Babel nach Jerusalem gekommen sind. Wieder etwas ganz Wunderbares. Dann wollen wir danken.
Da dürfen wir im Namen Jesu unsere Abendstunde wieder beginnen.
Fünf dürfen wir weiterfahren im Propheten Esra. Eine Kassette liegt schon auf, das heißt, wurde schon aufgenommen. Und nun eine, ja, oder zwei Kassetten könnten noch folgen. Esra, Nehemia. Zwei Gottesmänner, die erste Bedeutung hatten bei der Rückkehr von Juda, Benjamin und Levi aus der babylonischen Gefangenschaft. Die beiden Bücher, Esra, Nehemia und Nehemia, sind in den jüdischen Grundtexten als ein einziges Buch verzeichnet. Mit besonderen Unterteilungen, auf die wir jetzt nicht eingehen können oder wollen. Esra nun ist der Beauftragte Gottes und der Perserkönige, den Tempel in Jerusalem wiederzubauen, während Nehemia die Stadt, vor allem die Stadtmauer, zu bauen hatte, einen Auftrag hatte, Stadtmauer und die Tore und natürlich dann der ganze Städtebau war dem Nehemia übertragen. Wir dürfen kurz uns erinnern, schlagen Esra Kapitel 1 auf. Und staunen, wie dieses Buch beginnt, wieder Beispiel dafür, dass unsere Bibel gleichzeitig Welt- und Heilsgeschichte Gottes ist. Gleichzeitig. Ganz ineinander verwoben. Weltgeschichte und Heilsgeschichte. Kommt keines ohne das andere aus. Kores oder Cyrus genannt, wieder, wie bei Nebukadnezar, heißt es auch, im ersten Jahr Nebukadnezar zog er nach Jerusalem zur Zerstörung. In drei Etappen dann allerdings. Und hier, und im ersten Jahre Kores des Königs von Persien, damit das Wort Jehovas aus dem Munde Jeremias erfüllt würde, erweckte Jehova den Geist Kores, des Königs von Persien, und er ließ einen Ruf ergehen durch sein ganzes Königreich, und zwar auch schriftlich, indem er sprach: So spricht Kores, der König von Persien. Alle Königreiche der Erde hat Jehova, der Gott der Himmel, mir gegeben. Und er hat mich beauftragt, ihm ein Haus zu bauen zu Jerusalem, das in Juda ist. Aha. Also wer ist der Erstbeauftragte, den Tempel und die Stadt, jetzt hier zuerst den Tempel, wieder aufzubauen? Ja, der Perserkönig Kores, direkt von Gott Israels. Weltgeschichte vorerst, Heilsgeschichte. Von Gott ein Ganzes. Wenn er spricht, alle Königreiche der Erde, damals bekannt, ihm bekannt, hat Jehova, der Gott der Himmel, mir gegeben. Und er ist betont. Er hat mich beauftragt, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Juda ist. Weitere Verfügung von Kores. Wer irgend unter euch aus seinem Volke ist, mit dem sei sein Gott, und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist, und baue das Haus Jehovas, des Gottes Israels. Er ist Gott in Jerusalem. Und jeder, der übrig bleibt an irgendeinem Orte, wo er sich aufhält, den sollen die Leute seines Ortes unterstützen mit Silber, mit Gold, mit Habe, mit Vieh, nebst den freiwilligen Gaben für das Haus Gottes in Jerusalem. Ah. Liebe Geschwister, so war es einmal und so geschah es einmal. Von dem König, der das nächstöstliche Weltreich präsidierte, von Israel, das Weltreich der Meder und Perser. Wir denken daran, dass alle diese Weltreiche, zuerst war ja Assyrien da im Norden und Ägypten im Süden. Könige von Assyrien und die Pharaonen in Ägypten. Nord, Süd. Dann hat Gott die Richtung geändert und beginnt ganz im Osten von damals Babel, Persien, im Osten von Israel. Israel in der Mitte. Griechenland, Rom, westlich von Israel. Zwei im Osten, zwei im Westen. Symmetrie. Und das Weltreich der Perser im Osten und der Griechen im Westen spielen in der Vordarstellung der Welt- und Heilsgeschichte zentrale Rolle. Osten, Meder, Perser, Witter mit zwei Hörnern, Westen, Griechenland, Ziegenbock mit einem Horn. Die Auseinandersetzung West-Ost geschieht und der Westen überrennt den ganzen Osten, zerbricht die beiden Hörner. Griechenland wird abgelöst dann von Rom, Heiliges Römisches Reich, deutsche Nation. Inzwischen, in den 2000 Jahren, Israel auf die Seite gesetzt.
Fortgang auf Kassette 2.